Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Seit der Machtübernahme der Taliban vor knapp 5 Jahren sind die Rechte afghanischer Frauen extrem eingeschränkt. Mädchen dürfen zum Beispiel nur noch die Schule bis zur 6. Klasse besuchen. Studieren ist zum Beispiel komplett verboten. Sie dürfen auch nur mit männlicher Begleitung aus dem Haus und sind per Gesetz vor sexualisierter oder psychischer Gewalt nicht geschützt. Dazu kommt, dass jede 10. Afghanin vor ihrem 16. Geburtstag verheiratet wird. Eine neue Verordnung legalisiert sogar diese Kinderehe. Gleichzeitig scheint es laut der Regelung möglich zu sein, sich scheiden zu lassen. Doch wie sieht die Realität aus? Können sich Frauen wirklich von ihren Männern trennen, wenn sie ungewollt heiraten müssen? Und welche Rolle spielt dabei eine Warteschleifenansage der Telekom? Hallo und herzlich willkommen zur Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Hier sprechen meine Kolleginnen und ich einmal die Woche über eins der Auslandsthemen der Woche. Ich bin Anastasia Sinelli, Redakteurin im Auslandsressort und spreche heute mit unserem Afghanistan-Experten Thomas Ruttig. Hallo!
Ja, hallo, liebe Taz-Leserinnen und Leser.
Thomas, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, mindestens jedes 10. Mädchen wird vor ihrem 16. Geburtstag verheiratet und jedes 5. vor ihrem 18. Geburtstag. Wie sah die Situation denn für Frauen vor der Verordnung aus und was hat sich dadurch verändert?
Ja, die Zahlen stammen noch aus der Zeit der Vorgängerregierung der Taliban. Wir haben keine aktuellen Zahlen, wissen aber aus UN-Berichten, dass die Zahl von Kinderehen, frühen Ehen, Zwangsehen eher gestiegen ist.
Seit einigen Tagen läuft eine Warteschleifendurchsage der Telekom über die Handys. Die lautet wie folgt, ich lese mal vor. Die Zustimmung eines Mädchens ist für die Eheschließung unerlässlich. Sollte sie zur Ehe gezwungen werden, darf sie diese gerichtlich aufheben lassen. Warum braucht es denn diesen ungewöhnlichen Informationsweg?
Ja, das sind afghanische Telekom-Unternehmen, die das spielen. Es ist nicht klar, ob das vom Staat der Taliban angeregt worden ist oder ob das eine Eigeninitiative ist. Ich gehe mal eher vom zweiten Haus. Wichtig ist es deswegen, weil Frauen ja durch die Taliban-Verbote aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind, sich dann sehr schwer bewegen können, obwohl viele sich nicht an Heiligster Verbot halten. Man sieht Frauen schon im Stadtbild auch ohne männliche Begleitung in Kabul und in anderen Gegenden, wie Reisende berichten. Aber viele sitzen halt doch zu Hause und häufig ist halt das Handy der einzige Weg zur Außenwelt und da kommen dann halt Informationen rein. Insofern ist das schon eine gute Initiative, wie auch immer das organisiert hat.
Gab es sowas schon öfter in Vergangenheit?
Das ist mir nicht bekannt, aber klar ist, dass viele Radiosender, die ja dann auch über Handy empfangen werden können, Bildungsprogramme für Mädchen und Frauen machen. Also ich sag mal, sozusagen Radio, soziale Medien und so sind ein ganz wichtiger Kanal für Frauen und Mädchen in Afghanistan, sich zu informieren. Auf der anderen Seite haben nicht alle Zugang, weil einen Handyvertrag kann man nur mit Zustimmung des Vaters oder, wenn man den nicht hat, anderer männlicher Verwandter bekommen. Und in vielen Gegenden geht es einfach auf Feldstrom, kann sein Handy nicht aufladen. Computer, Laptop funktionieren nicht, wenn man da Bildungsprogramme, sich in Bildungsprogramme reinklicken will.
Wie sieht es denn aus mit dem Internet?
Ja, da gab es ja Ende letzten Jahres, wir haben auch darüber berichtet, einen Versuch der Taliban-Führung, das als unislamisch völlig auszuschalten. Es gab einen landesweiten Blackout, der, glaube ich, fast 2 Tage lang gedauert hat. Dann gab es interessanterweise aus den Reihen der Taliban selbst dagegen Proteste, vor allen Dingen auch aus der Business-Community in Afghanistan, die sehr einflussreich ist, die auch sehr konservativ ist und vielleicht haben gerade deswegen die Taliban-Führer auf die gehört.
Wir haben jetzt gerade auch schon am Anfang drüber gesprochen, es geht auch nicht nur um die Kinderehen. Jetzt letztens wurde auch ein Gesetz durchgesetzt, was die Gewalt gegen Frauen legalisiert. Sofern es nicht zu Knochenbrüchen kommen, dürfen eigentlich Ehemänner alles, was sie möchten, mit ihren Ehefrauen tun. Auch die Sterberaten bei Geburten sind extrem hoch. Wie erklärst du dir, wie die Taliban diesen extremen Frauenhass legitimieren?
Ja, sie legitimieren das aus der Scharia, also dem islamischen Recht, das allerdings nicht so kodifiziert ist, wie das bei uns der Fall sein würde. Code Napoleon oder bürgerliches Gesetzbuch und so weiter. Das ist eine große Vielzahl von, ich sag mal, islamischer Literatur, die zum Teil aus zurückliegenden Jahrhunderten stammt, die dann von den Islamgelehrten interpretiert und wie das jetzt der Fall ist, neuerdings auf in Gesetze gegossen wird, wie das du eben erwähnt hast. Der sogenannte, wird eigentlich natürlich das Penal Code for Courts, also so eine Art Strafprozessort für Gerichte. wo festgeschrieben wird, die Gerichte, Richter und auch die Aufpasser des sogenannten Tugik-Ministeriums, die in den Straßen patrouillieren, verhalten sollen. Und da geht's eben auch darum, wie sie gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen. Aber da werden halt große Bereiche rausinterpretiert, was dann halt zu solchen Exzessen führt, dass der Mann in der Sichtweise der Scharia, wie die Taliban sie auf halt das Recht hat, Frauen aufzuzüchtigen, solange es keine körperlichen Folgen oder sichtbaren Folgen mit sich führt, was natürlich in unseren Augen völlig anachronistisch ist. Und da gibt's halt auch andere Dinge. Du hast auch erwähnt, dass halt die Sterberate bei Geburten, auch bei Gebärenden in Afghanistan sehr hoch ist. Auch da befürchtet die UN, dass das nach der Machtübernahme der Taliban wieder zugenommen hat. Andererseits kann man aber auch nicht alles daran die Taliban anlasten. Aber gleichzeitig hat auch der Abzug der internationalen Kräfte, sage ich mal, erwähnt man nicht vom Militär, sondern ja auch von Entwicklungsakteuren, dafür gesorgt, dass das Gesundheitswesen, was sowieso schon nicht besonders sichtbar war, zusammengebrochen ist. Gerade Trumps Einstellung der US-Entwicklungshilfe für Afghanistan hat da mächtig reingeschlagen. Nicht nur in Afghanistan waren die Amerikaner der größte Geber, jetzt so um die 40-45%, wenn ich mich richtig erinnere. Und die UNO hat berichtet, dass landesweit 450 gerade so lokale Kliniken dadurch eingegangen sind, weil es keine Fördermittel mehr gibt, die Taliban auch nicht genug Geld dafür haben. Und gerade dort war es dann immer möglich, Vorbereitung dazu was zu machen. Man konnte dort in manchen Gegenden auch gefängnisverhütende Mittel bekommen. Das ist weggefallen. Und wie gesagt, man kann dann leicht die Taliban für vieles verantwortlich machen und sind ja für vieles auch verantwortlich, aber auch nicht für alles. Also wir müssen uns einen Teil dieser Misere bauen, auch selber zuschreibt. Und das wiederum hat eine politische Ursache, nämlich unser Scheitern des sogenannten Demokratisierungseinsatzes in Afghanistan, der ja nur völlig in die Hosen gegangen ist und dazu geführt hat, dass die Taliban, die man ja eigentlich erst gestürzt hatte, dann bekämpfen wollte, wieder groß gemacht hat durch diesen fehlgeleiteten Einsatz oder die fehlgeleitete Art und Weise des Einsatzes und dann schließlich wieder an die Macht gelangt sind. Das ist ja wirklich sehr heftig, aber vor allen Dingen für die Menschen in Afghanistan.
Besonders jetzt auch auf die Frauen bezogen, glaubst du, dass man dort wieder verstärkte Entwicklungsarbeit leisten sollte?
Ja, ich denke schon. Dann wird halt im Moment humanitäre Hilfe etwas breiter interpretiert, dass auch bestimmte Dinge im Bildungsbereich, vor allen Dingen im Gesundheitsbereich möglich sind. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Die Taliban sehen sehr genau darauf, was da gemacht wird. Sie haben Kontrolle in diesem Staat und tauchen immer wieder auf Schulkliniken, dass da nichts gemacht wird, was sie verboten haben, gerade als Bereich, aber läuft, sagen wir mal, das, was da noch funktioniert, da geht halt internationale Hilfe auch weit. Ohne die wäre es auch sehr, sehr schwierig. Ich will aber auch dazu sagen, dass es sehr viele Initiativen gibt, auch aus der afghanischen Bevölkerung heraus. Nichtsdestotrotz hört man immer wieder aus verschiedenen Landesteilen, dass hier und dort eine Dorfgemeinschaft eine Straße anlegt und andere Projekte anfassen. Also so gemeinschaftliche Arbeit auch wieder entdeckt wird, um einfach wie das eben einigermaßen erträglich zu gestalten.
Wo wir gerade davon reden, wie sich die Leute selbst helfen. Für Frauen ist es ja bestimmt extrem schwierig, sich auch selbst gegen die Unterdrückung zu wehren. Es gibt aber trotzdem Frauen, die zum Beispiel illegal arbeiten, zu Hause Kosmetikstudios oder sowas aufmachen. Was für Fälle kennst du von Frauen in Afghanistan, die sich gegen das Regime wehren?
Ja, also zum einen gibt's eine riesige Anzahl von kleinen Frauengruppen, Organisationen, die eher so informeller Art sind. Und am Anfang, so in den ersten 2 Jahren, würde ich sagen, nach der zweiten Machtübernahme der Taliban, auch auf die Straße gegangen sind und wieder die Rechte demonstriert haben oder dafür, dass diese Rechte wiederhergestellt werden. Da sind die Taliban ziemlich brutal vorgegangen, haben Frauen verhaftet. Die sind dann in einer Haft auch misshandelt, gefoltert worden. Das gibt's inzwischen nicht mehr. Einzige Aktion dieser Art gab's 1 oder 2 Tage vor dem diesjährigen Frauentag, also dem 8. März. 2 kleine Demos in Kabul, bevor auf die Straße gegangen sind, sich gefilmt haben, das ins Netz gestellt haben und dann schnell wieder verschwunden sind, damit sie halt nicht Prügel abbekommen von den Taliban. Vieles läuft halt im privaten Raum, da gibt's kleinere Zusammenkünfte, auch da verbergt Frauen ihr Gesicht, dass sie nicht erkannt werden können und senden so ihre Messages dann in die Welt. Es gibt doch immer wieder so Hashtag-Kampagnen in den sozialen Medien zu bestimmten Anlässen und zu bestimmten Themen. Außerdem gibt es nach wie vor in Afghanistan erstaunlicherweise, denn das ist eigentlich nicht formal verboten von den Taliban, afghanische Nichtregierungsorganisationen, die auch von afghanischen Verordnungen geführt werden. Für die ist es sehr, sehr schwierig zu addieren. Zum einen dürfen sie halt Bankkonten nicht in ihrem Namen eröffnen. Sie müssen immer einen männlichen Begleiter dabei haben. Sie können ja auch nicht zu Koordinierungstreffen mit den Taliban gehen, weil die sich nicht mit Frauen direkt treffen. In manchen Gegenden wird dann bestimmte Tricks dann angewandt, dass man sozusagen in nebeneinander gelegenen Räumen getrennt voneinander sitzt und so weiter. Das ist im Übrigen auch die Art und Weise, wie Frauenarbeit in Afghanistan noch möglich ist. Entgegen vielen Berichten, die man so hört und liest, sind Frauen nicht grundsätzlich von der Arbeit ausgeschlossen, sondern die meisten, die vor der Wachmannnahme der Taliban gearbeitet haben, arbeiten auch weiter. Was halt besonders, oder welche Frauen halt besonders getroffen worden sind von den Verboten, sind die, was man aus öffentlichen Dienst nennen würde. Aus vielen Staatsinstitutionen sind die nach Hause geschickt worden und kriegen noch so Alibi-Gehalt, damit sie nicht völlig in Armut fallen. Aber das ist vergleichsweise eine relativ kleine Zahl. Zu den staatlichen Angestellten gehören in Afghanistan traditionell auch Lehrerinnen. Die dürfen ja zumindest in den Schulen weiterarbeiten, die Mädchen noch besuchen dürfen, nämlich bis einschließlich Klasse 6. Diese Zahl hat sich insgesamt, also der Schülerinnen, hat sich insgesamt unter den Taliban sogar erhöht. Was natürlich daran liegt, dass der Krieg vorbei ist und mehr Schulen auch eingerichtet werden von den Taliban auf eine Eigeninitiative. Und viele Eltern halten die Mädchen auch zur Schule schicken wollen, wenn es halt wenigstens bis Klasse 6 ist. Ja, und diese Frauenorganisationen sind auch international gut vernetzt. Es gibt immer wieder Treffen, auch hier in Deutschland. Die Bundesregierung organisiert manchmal solche Dinge, also das Entwicklungsministerium, BZ. Und Leute, die schon immer in Afghanistan gearbeitet haben und solche Projekte unterstützt haben und so weiter, die wissen natürlich auch, wie man an die Leute rankommt. Aber da viele dieser Projekte, die die afghanischen Frauen-NGOs, auch andere NGOs durchführen, sind natürlich in so einer Art Graubereich. Man weiß nie genau, ob die Taliban das dann vielleicht doch als verboten achten und so. Deswegen hängen die das häufig nicht an die große Glocke. Und das Resultat ist, dass man bei uns immer denkt, alle Frauen sind passiv und machen gar nichts mehr. Viele Frauen, die halt aus öffentlichen Dienst sozusagen rausgeflogen sind, haben zwischen notgedrungen eigene Businesses, also Geschäfte aufgemacht, also Kleinproduktionen, häufig halt zu Hause, wo man dann halt auch von Männern getrennt arbeiten kann und die Taliban nicht auf die Nerven gehen bei irgendwelchen Kontrollen. Das ist natürlich alles häufig sehr prekär. Die Taliban öffentlichen das auch und loben solche Initiativen, wenn es eben Frau Only Women ist sozusagen und gucken dann, dass da nicht doch irgendwelche Männer rumsteigen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, für Konten brauchen auch afghanische Geschäftsfrauen Männer. Die stellen dann häufig halt auch männliche Mitarbeiter ein, die dann manchmal als stellvertretender Geschäftsführer oder in NGOs stellvertretender Chef dort agieren und dann eben für Finanzen zuständig sind, diese ganzen Konten. Das ist zwar eine Entrechtung für die Frauen, aber gleichzeitig immer noch so eine Nische, damit man dieses Ding überhaupt noch im Lauf lassen kann. Das ist also alles sehr, sehr ambivalent. Und es soll auch überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die frauenrechtliche Lage in Afghanistan so schlecht ist wie in keinem anderen Land der Welt. Also da beißt die Maus kein Faden ab.
Und trotzdem, wenn ich mir vorstelle, dass Frauen sozusagen vielleicht auch, wie du gesagt hast, am 8. März auf die Straße gehen und dann protestieren und sich dabei filmen, das ist ja total mutig, dass die Frauen das dort machen.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Thomas, du warst 1983 das erste Mal dort, in Afghanistan. Wie war es denn damals? Man kennt ja so diese Bilder aus den 70ern noch, wo Frauen in Kostümen rumgelaufen sind. Vielleicht kannst du ein bisschen von der Zeit damals erzählen, was sich seitdem, also wie du es damals wahrgenommen hast und dann bei deinem letzten Besuch.
Dann 1983 war die Zeit, als die Sowjets in Afghanistan waren, das Land besetzt hatten, gleichzeitig überhaupt ihre Art und Weise, ja, ihr Programm von Modernisierung zusammen mit ihren afghanischen Verbündeten durchgeführt haben. Und dazu gehörten halt auch bestimmte Bereiche, die man als Frauen-Emanzipation kennzeichnen konnte. Sie haben es manchmal sogar für afghanische Verhältnisse übertrieben, haben da Co-Education eingeführt, also gemeinsame Klassen von Jungen und Mädchen, auch älterer Jahrgänge. Und das ist dann der afghanischen Bevölkerung auf große Ablehnung gestoßen. Das ist ja genau das, was die Taliban heute verbieten. Und man muss eben auch sagen, dass es vor allen Dingen in vielen ländlichen Bereichen Afghanistans auch in der Bevölkerung sagen vorherrschende Ansicht ist, dass das eben nicht sein sollte. Aber damals war viel mehr möglich. Frauen wurden gefördert, sind in verstärkten Arbeit gekommen. Und das hat allerdings auch schon in der Zeit vorher angefangen, also als Afghanistan noch eine Monarchie war. So den Straßen sah man dann eben Frauen, die berufstätig waren, die sozusagen westlich gekleidet waren und so. Da gab es auch diese berühmten Minirock-Fotos. Als ich dann 83 das erste Mal da war, waren die Sowjets da. Es gab den religiös motivierten Widerstand gegen sie und da war dann die Freiheit, die Frauen in der Praxis auch dann wieder sehr stark eingeschränkt, weil die Mujahedin, die gegen die Sowjets gekämpft haben, aber auch Frauen losgegangen sind, die sich halt emanzipiert hatten und so. Obwohl emanzipierte Frauen noch eher mit den Mujahedin als mit den Sowjets sympathisiert haben. Aber es gab auch andere und da gab es halt auch vorher schon Säuberanschläge auf Frauen, die sich unverschleiert in der Öffentlichkeit gezeigt haben und so weiter. Ich kann mich erinnern, ich war ja damals Student an der Uni Kabul, dass da unsere Kommilitonen natürlich die verschleiert aufs Uni-Gelände kamen. Die haben so einen großen Campus, da ist auch ein Zaun oder eine Mauer rum, machen am Eingang und so. Und wenn sie dann auf dem Uni-Gelände waren, haben sie die Burka, das Leihrock abgelegt, nur noch ein leichtes Kopftuch oder gar nichts mehr getragen. Aber irgendwie in die Röcke oder so, das war damals auch nicht. Also das war, glaube ich, auch bloß in so ein paar Stellen, wo wirklich die königstreue Aristokratie damals feiert hat. Die Zerren sind diese Fotos halt berühmt geworden, aber sind halt nicht besonders repräsentativ.
Und vielleicht nochmal als letzte Frage, es interessiert natürlich auch mal unsere ZuhörerInnen, wie du als Experte an deine Informationen gelangst. Wie bist du denn in Kontakt zu FrauenrechtlerInnen, die noch vor Ort leben?
Ja, ich bin ja eigentlich so im schreibenden Ruhestand und nutze halt meine alten Netzwerke. Man kann ja halt schon auf geschützt telefonieren oder man macht das über Diss-Leute. Und ich rede halt mit vielen Menschen, die nach Afghanistan fahren und dann wiederkommen und berichten, sowohl Ausländerinnen, Ausländern, Afghanen inzwischen mit europäischen Pässen und so. Und verfolge halt Berichterstattung. Ich glaube, ich habe einen guten breiten Überblick, ohne da sein zu können, wenn man, wie ich da, anderthalb Jahrzehnte vor Ort verbracht. Jetzt 40 Jahre, da kann man sich schon auch aus der Ferne zumindest eine Weile noch ein ganz gutes Bild machen, obwohl natürlich vor Ort sein auch wichtig ist. Aber das machen inzwischen andere, nur anderen Organisationen, wo ich ja auch noch mitarbeite, neben Afghanistan Analyst Network, worüber ich sehr viele Informationen erhalte. Deswegen ehemalige oder noch immer Kolleginnen und Kollegen.
Das war's für heute. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch. Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und das Fernverbindungsteam für die redaktionelle Betreuung. Bei Lob, Kritik und Anregungen schreibt uns doch gerne an fernverbindung@taz.de. Liked und teilt die Folge doch gerne mit euren Bekannten, Familienmitgliedern und Freundinnen. Und besonders freuen wir uns über finanzielle Unterstützung über Taz zahlig. Das ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz, damit alle Inhalte wie die Podcasts und die Website weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ciao!
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.